D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.
Boah, eigentlich habe ich keinen Bock. Aber wenn Kerstin das schafft.
Kerstin und Julia joggen lieber zusammen. Andere genießen es eher, mit sich und der Natur alleine zu sein.
Weil man dann seinen eigenen Rhythmus hat und ja viel mehr bei sich ist. Ne, die Vögelchen mehr hört, finde ich also eigentlich schöner.
Welche Strategien es gibt, sich fürs Joggen zu motivieren und wie einem andere dabei helfen können, hat Julia Möckel für uns recherchiert und getestet.
Also ich hätte schon längst anrufen können, aber alleine traut man sich doch nicht, ne?
Eileen Rösner hat Mietschulden. Zum Wohnungsamt, wo sie um ein Darlehen bitten möchte, nimmt sie lieber einen Mitläufer mit. Das sind Ehrenamtliche, die Menschen begleiten, für die Behördengänge eher schwierig sind. Unsere Reporterin Franziska Fiedler ist mitgelaufen, bei einem Mitläufer, und hat von ihm erfahren, wie befriedigend das sein kann.
Das ist einfach ein großartiges Gefühl, es hat wieder geklappt.
Die Aufgabe einer politischen Ästhetik heute ist jedoch nicht, das ultimative Bild zu schießen.
Uff, keine Ahnung, was das heißen soll.
Beschwert sich unsere Reporterin Magdalena Bienert, die die verschwurbelte Sprache in Galerien und Kunstkatalogen unter die Lupe genommen hat. Ob ihr die Ausstellungskuratorin beim Entschlüsseln der Texte wohl helfen konnte?
Im Profisport wird er eingesetzt. Da heißt der Mitläufer allerdings Hase und ist eine Art Tempomacher. Der läuft da nicht die ganze Strecke mit, sondern nur den Anfang, kann dafür aber richtig Gas geben und die anderen mitziehen. Tatsächlich motivieren uns Mitläufer, zumal die im wörtlichen Sinne. Mein innerer Schweinehund zum Beispiel, ganz persönlich, ist leider eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Das heißt, im Kampf um die Frage, gehe ich joggen oder nicht, unterliege ich oft dem Schweinehund. Wenn ich aber verabredet bin, also einen Mitläufer habe, da kommt das ja überhaupt nicht in die Tüte. Da wird bei Wind und Wetter laufen gegangen und vor allem auch die lange Runde und nicht die kurze, nur weil es schneit. Das ist eine Erfahrung, die vermutlich schon viele gemacht haben, wie zum Beispiel auch jüngst Kerstin Ruskowski und Julia Möckel. Die beiden trainieren zusammen, die haben sich ihren joggenden guten Vorsatz auch zusammen vorgenommen. Und siehe da, es klappt gleich viel besser.
Hi.
Na?
Ich wollte ja fast absagen, aber dann habe ich mich nicht getraut.
Du hast dich nicht getraut.
Da ist jemand, der verlässt sich auf mich, dass ich komme, deswegen muss ich da auch hingehen, da wird ein kleiner Druck aufgebaut, auch wirklich zu kommen.
Christoph Adelmann, Sportwissenschaftler und Personal Trainer, motiviert regelmäßig Menschen, mit ihm zu laufen.
Alleine würden die Leute das, glaube ich, nicht so gut hinkriegen. It's tricky. It's
tricky. 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 Ich muss mir aber noch eben die Schuhe anziehen.
Na dann, jetzt los geht's. Geht auf, ja. Es regnet ein bisschen draußen, aber... Schlüssel muss ich mitnehmen. Da müssen wir jetzt durch. Also, als wir noch nicht zusammengelaufen sind, bin ich viel seltener joggen gewesen.
Ich auch. Warum ist das so?
Tendenziell kann man sagen, dass Frauen eher motiviert sind, in Gruppen zu laufen, Männer doch eher die Leute sind, die auch gerne alleine unterwegs sind.
Ich muss sagen, selbst wenn ich Musik höre, mir ist es zu langweilig alleine. Also mir macht es Spaß und ich finde das auch schön, dass man dann halt mal so draußen ist und nicht so in der stickigen Muckibude. Aber irgendwie, ja, zu zweit ist auf jeden Fall einfacher.
Ja, man kann ja auch so ein bisschen Sachen besprechen.
Ja.
Ein bisschen auf den neuesten Stand bringen.
Statt Kaffee trinken und Kuchen essen.
Die meisten Läufer, die zu zweit laufen, die unterhalten sich viel und solange man sich unterhalten kann, läuft man nicht zu schnell. Dieser Leitsatz, laufen ohne zu schnaufen, der ist automatisch erfüllt, wenn man sich halt zusammen unterhält beim Laufen.
Hallo, du bist alleine gelaufen heute.
Ja. Jogger, Ende 30, ziemlich fit.
Wie schaffst du es, dich dazu zu motivieren?
Ich merke einfach, mir geht es danach besser. Ich habe sonst immer Rückenprobleme und wenn ich halt laufe, dann merke ich so, die Wirbel ordnen sich alle wieder ein und alles ist mal wieder so ein bisschen gerade und... Das ist Motivation, auch alleine zu laufen, obwohl es schwer ist.
Läufst du denn manchmal auch mit anderen Leuten?
Ja, übermorgen. Dann kann der eine auch den anderen mal ein bisschen ziehen und da fällt es leichter.
Das Wichtigste ist, dass man ein ähnliches Leistungsniveau hat. Ansonsten kann es dazu führen, dass der eine überfordert wird, während der andere keinen Trainingsreiz hat, weil er zu langsam laufen müsste. Außerdem macht es dann lange nicht so viel Spaß, wenn man irgendwie so ein Ungleichgewicht hat.
Es hat von Anfang an ganz gut gepasst, dass wir so gleiche Geschwindigkeit hatten.
Ja.
Und... Ja, ich glaube, das bringt auch nichts, wenn du zum Beispiel versuchst, mit deinem Freund, der irgendwie 2 Meter lange Beine hat und Fußballspieler, ja, mit dem laufen zu gehen, glaube ich, bringt überhaupt nichts, weil
dann kannst du nur verlieren.
Ja, und das motiviert ja dann auch nicht mehr. Es schlägt ja dann irgendwie auch ins Gegenteil. Genau. Sehr schnell, glaube ich. Wenn du nicht dabei bist, kürze ich manchmal hier ab.
Das habe ich nicht gedacht. Und meistens bist du es, die dann sagt, hier, mach mal die große Runde.
Heute machen wir auch die große Runde. Klar.
Boah, eigentlich habe ich keinen Bock. Ja. Aber wenn Kerstin das schafft.
Wenn man mit Trainingspartner läuft, läuft man öfter auch ein bisschen länger, weil man einfach die Zeit vergisst beim Laufen und dann noch die extra Runde macht, was man alleine nie geschafft hätte.
Eigentlich jogge ich lieber alleine.
Eine Joggerin. Dunkler Trainingsanzug, Mütze.
Dann gibt es andererseits aber auch Leute, die keinen dabei haben wollen, weil die es jetzt eher als Bremse betrachten und ihr eigenes Tempo laufen wollen.
Weil man dann seinen eigenen Rhythmus hat und ja viel mehr bei sich ist. Ne? Die Vögelchen mehr hört, also so sich besser mit sich beschäftigen kann, seinen eigenen Gedanken nachhängen kann. Finde ich also eigentlich schöner.
Oh Gott, der Berg. Eigentlich will ich aufhören. Aber wenn Kerstin den schafft, dann ziehe ich auch durch. Durchziehen.
Wenn sich ein Trainingspartner gut auskennt im sportwissenschaftlichen Bereich, dass der vielleicht auch mal neue Ideen reinbringt.
Komm Julia, das letzte Stück hier. 100 Meter bis zur Straße sprinten wir noch, oder?
Hä? Sprinten? Spinnt die jetzt?
Wenn man schon gut lauftrainiert ist, macht es auch durchaus Sinn, mal Intervalltrainings zu machen. Mal schneller zu laufen, mal langsam zu laufen. Auch solche Sachen sind zu zweit ein bisschen spaßiger als alleine.
Okay, das war echt ein Witz.
Manchen Leuten, für die ist es positiv, alleine zu laufen, dadurch, dass sie einfach unregelmäßig Arbeitszeiten haben und dann eben schnell Turnschuhe anziehen können und dann rausgehen. Im Endeffekt würde ich aber die Empfehlung aussprechen, gerade wenn man anfängt, man sollte sich einen Laufpartner suchen, denn es ist einfach ein viel, viel schöneres Laufen für die meisten Leute.
So, geschafft. Jetzt bin ich ja froh, wenn ich unter die Dusche komme. Wann gehen wir das nächste Mal?
Nächste Woche?
Ja, wann denn? Dienstag 16 Uhr. Läuft.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mekka arbeitet an einem grüneren Image. Wie die Tageszeitung Arab News berichtet, sollen die Straßen in der Geburtsstadt des muslimischen Propheten Mohammed künftig mit Solarenergie beleuchtet werden. Nach Auskunft des Bürgermeisters wird die Umstellung umgerechnet rund 480 Millionen Euro kosten. Diese Investition soll sich nach 20 Jahren amortisiert haben. Nach Angaben der Zeitung beginnen die Arbeiten im Juli und werden voraussichtlich ein Jahr dauern. Geplant sind 30.000 bis 40.000 solarbetriebene Lichtsäulen. Die saudi-arabische Pilgerstadt sei die erste Stadt der Welt, die ein derartiges Solarprojekt flächendeckend umsetze.
Wer mit dem Rauchen aufhört, muss mit einer Gewichtszunahme rechnen. Das sollte aber trotzdem keinen Raucher davon abhalten, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie US-Mediziner in einem Fachjournal berichten, überwiegen die positiven Effekte auf das Herz-Kreislauf-System. Denn trotz der Gewichtszunahme von durchschnittlich 2,7 Kilogramm sank den Forschern zufolge das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, um die Hälfte. Das ergab sich aus den Daten von mehr als 3000 Studienteilnehmern, die durchschnittlich über 25 Jahre begleitet und alle 4 Jahre befragt wurden. Diese neue Erkenntnis könne zwar nicht alle Bedenken hinsichtlich des Aussehens beseitigen, heißt es in einem Kommentar zum Artikel in der Zeitschrift, hilfreich sei sie aber allemal.
Mit Gift und Fallen sind sie nicht zu kriegen. Die New Yorker Verkehrsbetriebe haben deshalb eine neue Methode vorgestellt, mit der sie die Rattenplage in der U-Bahn begrenzen wollen. Wie die New York Times berichtet, soll eine speziell auf die in New York zu findende Wanderratte abgestimmte Chemikalie die Weibchen unfruchtbar machen. Für Menschen ist das Mittel nach Angaben der Behörden ungefährlich. Frühere Versuche, die Ratten mit Gift oder Fallen zu dezimieren, waren allesamt fehlgeschlagen. Nun hoffen die Verkehrsbetriebe darauf, dass die Tiere den neuen Köder besser schlucken. Die typische New Yorker Stadtratte ist nach 8 bis 12 Wochen geschlechtsreif. Sie wird in der Regel höchstens 1 Jahr alt, wirft in dieser Zeit aber bis zu 7 Mal jeweils bis zu 12 Junge. Experten gehen davon aus, dass in der Stadt mindestens genauso viele Ratten leben wie Menschen, also rund 8 Millionen.
Ohne Mitläufer geht's nicht. Aber es geht jetzt auch nicht um Opportunisten, also die blind oder aus Eigennutz hinterherlaufen, ihr Fähnchen mit dem Wind drehen. Ohne die geht es nämlich meistens ganz gut. Jetzt geht es um Menschen, die anderen das Leben einfacher machen, und zwar, weil sie mitlaufen. Und Der Verein Die Mitläufer zum Beispiel, der stellt Mitläufer zur Verfügung. Er wurde im November in Duisburg gegründet und die Mitläufer, die begleiten ehrenamtlich Menschen bei Amtsbesuchen und Behördengängen. Das ist ja ein Problem für manche Menschen. Viele sind mit den Papieren und den Formularen schlicht überfordert, sind dann unsicher oder haben auch Angst, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Und meistens hilft dann alleine schon die Anwesenheit der Mitläufer, damit es auf dem Amt besser läuft.
8 Uhr morgens, Rathaus Duisburg-Hamborn. Hans-Peter Weyer wartet auf seinen ersten Fall heute. Das Schild Mitläufer auf der Brust.
Es geht um Mietschulden, die aufgelaufen sind und daraus jetzt eine Kündigung folgt. Und da zwei Kinder in der Familie sind, müssen wir versuchen, da eine Lösung zu finden.
Eileen Rösner soll raus aus ihrer Wohnung. 2 Monatsmieten ist sie im Rückstand, weiß nicht mehr weiter. Sie ist alleinerziehend. Um ihre Kinder tagsüber zu sehen, arbeitet sie nachts im Altenheim. Trotzdem reicht das Geld nicht.
Mietschulden, Kündigung, Klagen. Das ist genau richtig hier, ne?
Beim Wohnungsamt erhofft sie sich ein Darlehen, um die Schulden in kleinen Raten abzuzahlen.
Sind Sie denn ein bisschen nervös jetzt?
Ja, nervös nicht, nur so ein bisschen Angst, wenn wir da gleich mit negativen Sachen rauskommen, ne? Und die mir nicht helfen, dann stehe ich da.
Und Sie sind froh, dass Sie nicht alleine jetzt da rein müssen?
Ja, also ich hätte schon längst anrufen können, aber alleine traut man sich doch nicht, ne?
Seit einem halben Jahr gibt es die Mitläufer in Duisburg. 12 ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten bei Amtsgängen und helfen bei Anträgen. Hans-Peter Weyer ist Familiencoach und kennt die Angst vor dem Amt daher schon von Berufswegen.
Für die Leute, die zum Amt müssen, ist das eine moralische Unterstützung, wenn überhaupt jemand da ist. Ich habe Fälle, wo ich einfach nur daneben sitze. Aber das macht die Leute schon mutiger, um nach Dingen zu fragen oder zu hinterfragen, was ihnen gesagt wird. Und auf der anderen Seite, von Seiten des Sachbearbeiters, ist es auch so, dass er mehr erklärt.
Etwa 20 Minuten dauert das Gespräch für Eileen Rösner. Zuhören dürfen wir nicht. Die Sachbearbeiterin will nicht, dass wir das Gespräch aufnehmen.
Ja, okay, danke.
Tschüss. Wie war's?
Eigentlich gut. Ich soll das jetzt, weil ich über den Satz liege, mit meinem Lohn, Kindergeld und Unterhalt, musste ich eine Ratenzahlung vereinbaren, die ich von mir selber zahlen muss.
Und zwar 100 Euro pro Monat. Ein Darlehen vom Wohnungsamt gibt es nicht. Eileen muss das Geld direkt beim Vermieter abstottern. So hat es die Sachbearbeiterin telefonisch mit ihm vereinbart. Und die Räumungsklage ist vom Tisch. Hans-Peter Weyer musste in diesem Gespräch nicht viel tun. Er saß nur dabei. Schon allein das hat die Situation entspannt. Außerdem kann Eileen Rösner jetzt Wohngeld beantragen. Ihr Mitläufer hilft bei den komplizierten Formularen.
Und der hier?
Das ist die Erklärung dazu. Das ist Angabe des Vermieters, das muss der Vermieter ausfüllen, das machen die.
Nur den ersten hätte ich nämlich jetzt mitgenommen.
Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt hier raus?
Ja, mit einem guten, da ich jetzt mal langsam alles auf die Kette kriegen muss. Elternzeit vorbei, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, nur zu Hause, der Alltag kam. Ich war getrennt von meinem Partner. Und jetzt, seit dem 1.12., sage ich jetzt mal, hat eigentlich einen neuen Lebensabschnitt angefangen. Ich bedanke mich erstmal. Alleine wäre ich nämlich nicht hingegangen.
Tschüss.
Von Hamborn geht es nach Duisburg-Rheinhausen. Der nächste Fall wartet schon.
Der nächste Termin ist ein junger Mann, der völlig mittellos ist. Und da wollen wir versuchen, dass er Geld bekommt, zumindest übers Wochenende. Und dann sehen, wie es dann weitergeht, dass er wieder an Geld kommt.
Pascal ist 21 Jahre alt und steckt in einer tiefen Krise. Ausbildung abgebrochen, Wohnung geräumt, mehrere tausend Euro Schulden.
Ich habe meine 5 Klamotten, die ich hier habe, und das war's dann. Ist halt sehr, sehr schwierig so.
Mit Ämtern hat Pascal bislang schlechte Erfahrungen gemacht. Er fühlte sich nicht ernst genommen und hat oft nicht verstanden, was ihm dort erklärt wurde. Zurzeit bekommt er keine Sozialhilfe, auch weil er auf verschiedene Schreiben nicht reagiert hat. Gemeinsam mit Hans-Peter Weyer will er seine Probleme nun angehen.
Man macht es eigentlich nicht gerne, man will irgendwo selber auf eigenen Beinen stehen, aber ich habe einfach keine andere Variante. Ich muss da jetzt vom Amt leben und ich versuche dann natürlich auch schnellstmöglich irgendwo was zu finden an Arbeit mäßig, aber es geht einfach nicht anders im Moment.
Nummer ziehen, warten. Hans-Peter Weyer trifft oft Menschen, die den Gang zum Amt zu lang hinauszögern.
Es ist einfach Unkenntnis, die macht dann Angst und Angst macht aggressiv. Auf der einen Seite der Kunde, der nicht weiß, was mit ihm passiert, auf der anderen Seite der Sachbearbeiter, der plötzlich eine patzige Antwort bekommt und sagt, Moment, stopp, jetzt muss ich vorsichtig werden.
Gemeinsam mit dem Mitläufer sind die Gespräche beim Amt für Pascal entspannter. Fast 2 Stunden dauert die Prozedur. Von einem Büro zum nächsten und wieder warten.
Wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, nee, ich gehe lieber wieder nach Hause und schlage mich jetzt nicht mit denen irgendwie rum und diskutiere mit denen, weil ich auch nicht viel nicht weiß einfach, was mir zusteht und was nicht.
Und dann hat er es endlich hinter sich.
Die Sachbearbeiterin an sich war super nett. Ich denke mal auch durch, dass ich eine Begleitung dabei hatte, war trotzdem immer noch nervös, so erstmal erleichtert.
50 Euro kann sich Pascal direkt am Kassenautomaten abholen, für Verpflegung und Busfahrten. Die nächsten 3 Termine für alle wichtigen Anträge sind gemacht.
Das heißt, ein langer Weg auch für dich?
Ja, es ist jetzt viel Laufweg noch, aber es lohnt sich ja in dem Sinne auch, um wieder einen Schritt weiter zu kommen.
Neustart jetzt wirklich?
Ja, Neustart in einer anderen Umgebung vielleicht und einfach mal wieder einen festen Fuß im Leben zu fassen.
Hans-Peter Weyer hat auch in diesem Fall nicht viel getan. Vor dem Gespräch ein wenig Mut machen und schlicht dabei sein. Für Pascal und Aileen war das trotzdem eine große Hilfe.
Das ist einfach ein großartiges Gefühl. Es hat wieder geklappt.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Zombie-Map. Vielleicht kommt Kim Jong-uns Atombombe. Vielleicht auch der nächste Tsunami. Oder der nächste Meteoritenregen, so wie in Russland. Vielleicht aber auch die Zombie-Apokalypse. Man kann nie genau wissen. Aus Filmen wie Resident Evil oder Michael Jacksons Thriller-Video kennen wir das. Unüberschaubare Mengen von Untoten werden dann aus den Friedhöfen strömen. Und aufhalten kann man sie nur mit dem allergröbsten Werkzeug. Doch wo den nächsten Flammenwerfer, die nächste Pumpgun und die nächste Kettensäge finden, wenn man alleine ist unter Zombies? Da hilft nur die Map of the Dead. Die Online-Karte, die weltweit funktioniert, färbt Zombie-Gefahrenzonen rot ein und zeigt, was man so braucht und wo man es in der Nähe findet. Die nächstgelegenen Waffengeschäfte, Lebensmittelläden für Dosenvorräte, Baumärkte für Verschanzungszubehör. Für die Flucht in die Wälder nützlich sind Outdoor-Läden, für die Antibiotikaversorgung Apotheken, für den spirituellen Beistand Kirchen und Militärbasen braucht man, wenn nur noch Panzer helfen, um die Dinger platt zu walzen. Schnapsläden schließlich kann man brauchen, um Molotow-Cocktails aus Wodka zu basteln. Und außerdem, weil die Apokalypse höchstwahrscheinlich betrunken etwas lustiger erscheint. Map of the Dead ist ein Gimmick, mit dem ein Zombiespiel beworben wird. Wann die Zombies kommen, weiß Map of the Dead auch nicht genau. Aber vorbereitet zu sein, kann nie schaden. Hoffen wir nur, dass nach der Zombie-Apokalypse das Internet noch läuft. Sonst nützt auch die schönste Zombie-App rein gar nichts. Und damit zurück ins Netz.
Vielleicht wart ihr in der letzten Zeit mal auf einer Ausstellung und erinnert euch, ein Bild angeschaut zu haben. Ziemlich spannendes Bild vielleicht. Wenn man sich dann so seine Gedanken macht, dann denkt man manchmal, oh, jetzt ein paar Infos könnte ich vielleicht doch gebrauchen. Und schaut sich dann den Erklärungstext neben dem Bild an, wenn da denn einer hängt. Und dann gibt's viel Verwirrung oder man versucht im begleitenden Katalogtext was rauszufinden, dann wird's auch oft relativ kompliziert. Und diese Sprache, die hat auch einen Namen, Artspeak, Kunstsprache, und die zu entwirren ist gar nicht so einfach.
Die Nomaden der Tuareg inmitten der Wüste Sahara empfangen mich auf einer großen Videoleinwand. Von rechts höre ich Glasgeklapper. Hier ist ein Wasserlabor aufgebaut, dahinter ist der Verlauf des Nils an der Wand skizziert. Es sind Arbeiten der Künstlerin Ursula Biemann aus Zürich. Sie hat fast weltweit Feldforschungen betrieben und stellt ihre Recherchen und dokumentarischen Videoarbeiten derzeit in Berlin aus. Es geht unter anderem um die Ökologie des Nils, und in Sahara Chronicle dokumentiert Biemann den Weg der Wüstenbevölkerung auf der Suche nach Arbeit und Wasser. Komplexe Themen, klar, aber dank der vielen Videos erklärt sich vieles von selbst. In einem Auszug aus dem Pressetext heißt es dazu:
In Ergänzung zu diesen beiden neuen Arbeiten thematisiert Sahara Chronicle die klandestinen Migrationsbewegungen innerhalb Nordafrikas, aber auch die Schnittstellen von Migrationsbewegungen und von Ressourcen wie Uran und Fischerei.
Ein noch fast verständlicher Text, vorausgesetzt man kennt das Wort klandestin, lieber mal kurz bei Kuratorin Katrin Becker nachgefragt.
Klandestin bedeutet so was wie Verborgenen.
Aha, also Migrantenströme, die unsichtbar bleiben. Aber warum steht dann da nicht von versteckten Migrationsbewegungen?
Klandestin halt eben ist einfach ein Fremdwort, wie das Wort Ressource ein Fremdwort ist, wo es mit einem deutschsprachigen Begriff nicht immer adäquat ausdrücken lässt. Also ich glaube, klandestin ist mehr als verborgen, es ist auch mehr als geheim. Ich glaube, das ist dann immer der Grund, warum man ein Fremdwort wählt.
Okay, Fremdwörter wählen heißt also, da steckt mehr dahinter. Und zwar?
Der Hintergrund ist, dass die Fischer in Marokko eine besondere Rolle spielen, weil ihre Boote mittlerweile von so Nummerncodes erfasst sind, ne, sodass es nicht mehr so einfach ist, diese Boote für eigentlich den Zweck des Schleppens von Migranten sozusagen über das Meer hinweg zu nutzen.
Der allgemeine Pressetext ist noch halbwegs verständlich, auch für Kunstlaien. Im Katalog zur Ausstellung kommt dann aber die Künstlerin selbst zu Wort.
Innerhalb der gewaltigen wirtschaftlichen Diaspora in unserer Welt des grenzüberschreitenden Kapitalismus sind migrantische Arbeitskräfte geradezu die menschliche Verkörperung kultureller Dislokation und sozialer Diskriminierung. Die Aufgabe einer politischen Ästhetik heute ist jedoch nicht, das ultimative Bild zu schießen.
Uff, keine Ahnung, was das heißen soll. Dabei scheint Ursula Biemann auf den ersten Blick keine typische Kunstsprache zu verwenden. Der Text wirkt eher wie eine wissenschaftliche Abhandlung voller Fremdwörter und Substantive. Aber der halbwegs informierte Kunstliebhaber erkennt anhand kleiner Codewörter, dass es sich nur um die Beschreibung eines künstlerischen Werks handeln kann, sagt Becker.
Ich glaube, der Knackpunkt an diesem Satz ist dann tatsächlich der Begriff der politischen Ästhetik.
Okay, warum?
In der Wahl, also desjenigen, den man zum Beispiel porträtiert oder dem man sich widmet in einer künstlerischen Arbeit, darin liegt ja schon sehr viel von einer politischen Auffassung, also wen mache ich mir sozusagen zum Helden meines Bildes, von sozusagen dem Schlepper über den illegalen Migranten und so weiter, nicht als Opfer, sondern als Involvierte. Und das halte ich für ein total kunstrelevantes Thema.
Alles klar, politische Ästhetik ist notiert. Den Teil mit den Schleppern und den Migranten habe ich jetzt verstanden. Denke ich zumindest. Also weiter durch die Ausstellung. Die nächste Station heißt Egyptian Chemistry. Hier sind Wasserproben in verschiedenen großen Glasflaschen aufgebaut. Je nachdem, wo im Nil das Wasser entnommen wurde, ist die Flüssigkeit unterschiedlich trüb. Ein Video dazu zeigt die Arbeit am Nil und im Labor. Sehr einleuchtend und aufschlussreich. So wie eigentlich jede Installation für sich Sinn macht. Man darf nur nicht in den Katalog schauen. Erst recht nicht, wenn dort ein Professor Doktor der Kulturtheorie zu Wort kommt.
Im Kontext einer Rationalitäts- und Hermeneutikkritik fragen wir nach der Bedeutung des Nichtverstehens als eines aufgeschobenen Verstehens und damit nach anderen Weisen eines anderen Verstehens. Nach der möglichen Aktualität der Kontingenz als einer...
Ah, Frau Becker, die Übersetzung, bitte schnell.
Worum es Biemann nicht geht, ist um eine, sagen wir mal, Beschreibung der Welt, sozusagen wie sie ist, in einem eindimensionalen Sinne. Es geht darum, dass wir eben nicht die Welt erklärt bekommen, um sie sofort zu verstehen, sondern dass wir das nicht verstehen, dass wir das als Qualität begreifen. Ne?
Das nicht verstehen, dass wir das als Qualität begreifen. Dabei würde ich doch die Kunsttexte gerne verstehen, aber da hat Katrin Becker schlechte Nachrichten.
Ich glaube, dass die Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, wie jede andere Wissenschaft auch, sich sozusagen eine Spezialsprache annehmen musste, weil sie sozusagen von ihrer reinen Abbildungsfunktion, auf die sie ja oft reduziert wird, ne, wenn ich darauf was erkennen kann und es schön ist, dann ist das gute Kunst oder so. Ja. Davon hat sie sich ja schon lange weit entfernt. Also weil die Abhängigkeit des Werks vom Kontext so eine große Rolle spielt, muss es diese spezielle Begrifflichkeit geben. Langer Satz.
In der Tat. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum das so ist. Der Kontext, also das Umfeld, in dem Kunst entsteht, erfordert eben eine besondere Sprache. Eine komplizierte Sprache, mit mehr anstelle von weniger Wörtern. Für diejenigen, denen es nicht reicht zu sagen, oh, das ist aber mal ein schönes Bild.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.